Ja, Markus, willkommen zum Interview. Ich habe nochmal die Gelegenheit, dich zu interviewen. Und zwar würde ich gerne dich jetzt zu Themen befragen, die dich persönlich auch sehr bewegen, wo du was zu sagen hast. Das ist einmal, was bei der Geburt passiert. Also, dass die doch ein sehr prägender Moment fürs ganze Leben ist und dass das Äußere drumherum schon sehr großen Einfluss auch hat auf den Menschen. Da hast du dich, glaube ich, näher mit beschäftigt und da hast du bestimmte Sachen herausgefunden und ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen.
Ja gut, ich meine, wir wollen ja eine andere Gesellschaft, also wir wollen eine andere Form des Zusammenlebens finden und wir stellen fest, dass wir über Jahrhunderte in den gleichen Macht- oder Herrschaftsstrukturen gelebt haben. Viele sprechen davon, dass das Patriarchat am Ende angekommen ist mit seinen Machtstrukturen. Und wenn man sich das etwas tiefergehend vor Augen hält, ist es ja so, dass der Mensch erstmal in einer völlig natürlichen Symbiose mit seiner Mutter sich entfaltet, dass sich Leben aus diesem Keimling, aus der Spermazelle mit der Eizelle verbindet und entfaltet, dass das ein völlig natürlicher Prozess ist. Und in diesem Prozess wird aber schon im Verlauf der Schwangerschaft oftmals eingegriffen. Da gibt es ja auch die Diskussion, wie weit darf diese vorgeburtliche Diagnostik gehen, wie weit darf die gehen, darf man da schon feststellen, ob dieses Leben, das da am Entstehen ist, eventuell mit einer Krankheit oder Behinderung gefährdet ist. Und eben in diesem natürlichen Prozess wird eben von Menschen schon sehr früh eingegriffen und ganz verstärkt eben dann auch im Moment der Geburt, die zunehmend medikalisiert wurde. Und je mehr der Mensch da unqualifiziert, sage ich mal, eingreift, umso mehr kann er diesem werdenden Leben schaden. Und dieser Schaden kann sich dann auf dieses ganze Leben auswirken. Und unter dem Aspekt fände ich es wichtig, dass jedem Menschen bewusst ist oder vor allen Dingen jeder Frau bewusst ist, ein Geburtsvorgang ist was völlig Natürliches. Da muss man nicht unbedingt Angst davor haben. Es gab Naturvölker, da haben die Frauen alleine geboren, ohne irgendwelche Hilfe. Und wir sind heute in der Lage mit unseren ganzen Hygienedingen, dass wirklich eine natürliche Geburt stattfinden kann. Es gibt Hebammen, die sehr erfahren da drin sind. Ich kenne persönlich auch eine oder mehrere sogar, die Hausgeburten anbieten. Und es ist auch schon lange kein Geheimnis mehr, dass eine Geburt im häuslichen Umfeld wesentlich risikoärmer ist als in einem klinischen Umfeld. Dass in Kliniken häufig Krankheitserreger unterwegs sind, die im häuslichen Umfeld gar nicht vorhanden sind, beziehungsweise das Neugeborene durch die Mutter schon genügend Schutz hat gegen die Keime, die vielleicht in der häuslichen Umgebung vorhanden sind. Also die optimale Voraussetzung, in den Schritt ins Leben zu gehen, ist für ein Neugeborenes immer noch eine Hausgeburt. In Begleitung einer Hebamme, einer erfahrenen Hebamme. Notfalls kann auch ein Arzt dabei sein. Ich selbst habe schon eine Geburt erlebt, ohne Arzt, nur mit Hebamme. Und ja, es ist meine Tochter, die ist gesund und hatte einen guten Start ins Leben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn wir eine neue Gesellschaft aufbauen wollen, dass wir schon bei der Geburt das Augenmerk darauf richten, dass das natürlich stattfinden kann, dass diese Menschen ohne Trauma auf die Welt kommen. Und das wird die künftige Generation, die den Umbau in Richtung einer humanen Gesellschaft ebnen werden.
Also was vermeidet eine Traumatisierung bei der Geburt? Also zum Beispiel kein grelles Licht, kein Abtrennen der Nabelschnur zu schnell? Gibt es bestimmte Sachen, die solche du da empfehlen
würdest? Solche Dinge gibt es auf jeden Fall. Also, dass eine Nabelschnur nicht durchtrennt wird, solange sie noch pulsiert, sondern dass man das ruhig vonstatten gehen lässt, dass die Nabelschnur erst durchtrennt wird, wenn sie aufgehört hat zu pulsieren. Das ist der natürliche Vorgang, aber heutzutage in den Kliniken, da muss das natürlich alles im entsprechenden Zeitrahmen stattfinden. Ne? Zeit ist Geld, die ganze Ökonomisierung des Gesundheitsbereichs ist eine sehr unsägliche Entwicklung. Das muss natürlich gewährleistet sein, dass wir da nicht auf Geld gucken, sondern dass wir vor allen Dingen, wenn man das da mal wirklich in der Tiefe betrachtet, was an einer Geburt falsch gemacht wird, kann lebenslange Folgekosten verursachen. Und die können wir alle vermeiden, indem wir hier nicht auf die Kosten schauen, sondern auf den möglichst optimalen natürlichen Verlauf der Geburt. Und ich denke, auch da spielen auch Dinge wie zum Beispiel Angst eine große Rolle. Vielen Frauen wird ja Angst gemacht, es könnte dies und jenes passieren bei einer Geburt. Tatsache ist aber, so viel passiert gar nicht. Und wenn man den Menschen dann noch Angst macht, dann kann das natürlich wieder zu Komplikationen in der Geburt führen. Also das haben Hebammen auch schon festgestellt, dass eine zu intensive Begleitung, die Frau immer wieder während des Geburtsvorgangs an irgendwas zu erinnern, was sie auch noch mit beachten soll, wie sie zu atmen hat, das lenkt vom eigentlichen natürlichen Vorgang schon wieder ab. Also den Frauen mehr Vertrauen geben in diesen natürlichen Vorgang. Und es gibt junge Frauen, die da durchaus ein Bewusstsein drüber haben und die dann auch entsprechend gebären. Und diese Kinder haben die besten Voraussetzungen erstmal ins Leben zu kommen. Und dass die Kinder getragen werden, dass viel Körperkontakt, aber das kommt zunehmend wieder ins Bewusstsein. Also dieses sogenannte Rooming-in. Früher wurden die Kinder getrennt von den Müttern. Und was das hervorgerufen hat, das brauchen wir nicht zu beschreiben, wir kennen die Geschichte.
Dann ist es auch so, dass die Rolle der Hebammen ist also im Grunde sehr wichtig, aber da sind auch Veränderungen im Gange, also von gesetzlicher Seite oder Behörden?
Eben
oder
durch diesen ganzen Medizinapparat, der da dranhängt und der ja auf Wirtschaftlichkeit getrimmt ist, haben Hebammen inzwischen Auflagen, dass sie Haftpflichtversicherungen abschließen müssen, die meines Wissens über 4.000 Euro pro Jahr liegen. Das muss ja erstmal erwirtschaftet sein und das können viele Hebammen gar nicht mehr leisten. Also jedenfalls die Hebammen, die Hausgeburten anbieten und die Hebammen, die dann in den Kliniken sozusagen den männlichen Geburtshelfern assistieren, die sind von diesem Risiko eben ausgenommen, weil dann die entsprechende Klinik die Verantwortung hat, die haftungsrechtliche. Und das ist eine Entwicklung, die den Hebammen eigentlich ihren Beruf verunmöglicht. Ja. Und vor allen Dingen, es ist einfach so, dass das häufig auch eine männliche Ärzteschaft ist, die sich des Geburtsprozesses bemächtigt haben, jedenfalls in früherer Zeit, da gab es ja wenig weibliche Ärztinnen. Das ist auch wieder ein Versuch, Herrschaft auszuüben. Schon ganz früh. Ne? Also gerade während der Nazi-Zeit wurden ja auch Kinder sofort den Müttern weggenommen. Es gab diese unsäglichen Geschichten mit Lebensborn und Rassenhygiene und also ganz schreckliche Dinge. Und man kann an diesen Menschen auch sehr schön sehen, mit welchen Schwierigkeiten und Problemen die ihr Leben lang zu kämpfen hatten, wenn sie zum Teil nicht mal ihre eigene leibliche Mutter kannten. Das ist, da muss man nur diese Menschen befragen, wie es denen geht und welche Probleme die ihr Leben lang mit sich rumschleppen.
Mich würde interessieren, wie dein Interesse daran entstanden ist. Hast du einfach so Mitgefühl für die Kinder oder für die Mütter oder wie ist es im konkreten Fall entstanden bei der Geburt deiner Kinder? Oder?
Ich bin durch die Geburt meiner Kinder, also schon von meinem ersten, sehr intensiv mit der Problematik konfrontiert worden. Ich habe hab mich auf meine Vaterschaft auch vorbereitet, habe entsprechend Bücher gelesen, habe mich da ja drauf vorbereitet. Ja. Ich habe auch pädagogische bzw. antipädagogische Bücher gelesen. Die Antipädagogik fand ich sehr beeindruckend damals. Das war aber noch Anfang der 80er Jahre, als ich das gelesen habe. Und ich habe eben einen Mann kennengelernt, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, mit diesem Thema, und auch ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Der erste Augenblick des Lebens, das ist der Willi Maurer. Und durch ihn bin ich erst richtig bewusst auf diese Thematik gestoßen, dass es hier ja wirklich darum geht, wie wollen wir künftigen Generationen den Weg in dieses Leben ebnen. Was wollen wir ihnen mitgeben, zu was wollen wir sie ermächtigen, inwieweit wollen wir, dass sie ihr Potenzial, ihr wahres Potenzial entfalten können. Und das setzt sich natürlich dann fort im Bildungssystem, das ja auch noch nicht so weit ist, die individuellen Potenziale zu entfalten, sondern wo es mehr darum geht, was sind die gesellschaftlichen Bedürfnisse, wo brauchen wir Arbeitskräfte oder sowas. Da wird ja sehr subtil in eine bestimmte Richtung gedrängt und das Potenzial geht über kurz oder lang dann verloren. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und gerade heute in der Lage, in der die Welt sich befindet, wo wirklich kreative Lösungen angesagt sind, brauchen wir die Potenziale der Menschen. Und jeder Mensch hat sein Potenzial. Und das sollten wir, dem sollten wir möglichst den Boden und den Rahmen bieten, sich voll und ganz entfalten zu können. Weil nur so hat die Menschheit auch einen Nutzen von diesem Potenzial. Also meine Vorstellungen von Bildungspolitik gehen da auch in die entsprechende Richtung. Und das Gegenteil ist im Moment der Fall. Alles wird verschult. Auch die Studien, also nach diesem Bologna-Prozess ist auch das Studium total verschult worden inzwischen. Also zu meiner Zeit konnten wir noch sehr frei gestalten, wie wir unser Studium gestalten. Und da gibt es aber inzwischen auch wieder Studenten, die das entsprechend auch in Zukunft gestaltet haben wollen. Also nicht mehr selbstbestimmt, ja.
Du erlebst selber ein positives Beispiel für Schule, nämlich dein Sohn ist auf der freien Schule hier in Freiburg. Mhm. Kannst du da noch was sagen?
Das ist eine freie demokratische Schule, so nennt sie sich. Die gibt, von der Sorte gibt es meines Wissens so um die 100 in Deutschland. Vorbild ist die Sudbury Valley School in den USA, die es ja schon seit 40 Jahren gibt, die fast noch etwas radikaler ist, weil sie den Schülern alles überlässt, die Gestaltung, also da gibt es nicht mal Angebote, sondern die Schüler bestimmen den Alltag, mit was sich beschäftigt wird, weitestgehend selbst. Ich finde es wichtig, dass die Kinder von früh an lernen, im sozialen Kontext zu leben und sich die Regeln selbst zu geben, das abzustimmen mit den anderen, Konflikte entsprechend auszutragen. Also Demokratie ist erlernbar, aber es muss eben auch der Rahmen geboten sein, um Demokratie zu erlernen, um das Leben in seiner ganzen Vielfalt zu erfahren. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch der Begriff der Inklusion, das heißt, es müssen alle Schichten der Bevölkerung in der Schule vereint sein. Es müssen auch Menschen mit Handicaps, mit Behinderung mit integriert sein, weil das ist alles Ausdruck des Lebens und der Vielfalt des Lebens. Und das können Kinder am leichtesten annehmen und damit umgehen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass die Kinder einbezogen werden, auch in den Schulalltag. Also an unserer Schule gibt es die Schulversammlung, da hat jeder das gleiche Stimmrecht, ob Kind oder Erwachsener. Also ich nenne die jetzt nicht Lehrer, sondern eher Lernbegleiter. Das sind einfach die erwachsenen Ansprechpartner für die Kinder, wenn die Kinder mal nicht weiter wissen. Aber weitestgehend sollen die Kinder selbst entscheiden, wann liegt ein Regelverstoß vor. Gibt es ein Justizkomitee, das behandelt die Regelverstöße und dann wird darüber gesprochen. Im Endeffekt bleibt es bei einer Verwarnung oder es wird mal, darf mal einer eine bestimmte Werkstatt, Musikraum nicht betreten, weil er nicht aufgeräumt hat oder sowas. Aber das regeln die Kinder untereinander, da braucht es keinen Erwachsenen dazu. Und wenn eine Regel mal nicht mehr passt, dann wird darüber abgestimmt, ob die Regel auch wieder abgeschafft wird. Das können die Kinder alles selbst regeln. Das ist, da überfordert man Kinder nicht. Ich denke, dass in unserer Gesellschaft häufig Kindern nicht das zugetraut wird, was sie tatsächlich vermögen zu tun.
Wie weit sind die Eltern beteiligt an der Schule? Können oder müssen sich da engagieren?
Ja gut, die Schule ist natürlich privat organisiert. Das heißt, die ist zwar staatlich anerkannt, wird auch entsprechend unterstützt, aber den Rest müssen die Eltern tragen. Das heißt also, Eltern sind schon aufgefordert, ihren Teil Arbeit in der Schule mitzutun. Also bei uns gibt es eine Küche in der Schule, das heißt von Montag bis Donnerstag haben die Kinder auch die Gelegenheit, dort Mittag zu essen und auch bis in den Nachmittag hinein betreut zu sein. Da werden immer Eltern auch in Projekte mit einbezogen, ob das Theatergruppe ist, die dann auch mal loszieht und irgendwo anders Auftritt hat. Da braucht es natürlich auch immer die Eltern, die begleiten, und das können natürlich die Lehrer bzw. Lernbegleiter nicht alles leisten.
Wie ist es mit Abschlüssen in der Schule? Also machen die da Abschlüsse oder müssen sie da noch extra Prüfungen machen? Oder wie?
Also an unserer Schule kann man den Hauptschul- und den Werkrealschulabschluss machen. Und für höhere Abschlüsse gibt es eine Kooperation mit der Gesamtschule. Allerdings haben auch schon Absolventen unserer Schule nach der sogenannten Methodos-Methode Abitur gemacht. Das ist vor einigen Jahren hier in Freiburg entstanden. Da haben Waldorfschüler meines Wissens fast eine ganze Klasse oder also eine erhebliche Anzahl von Waldorfschülern haben ein Jahr vor dem Abitur die Schule geschmissen, also haben sich von der Schule abgemeldet, haben Fundraising betrieben, haben Sponsoren gesucht, sich selber Lehrer eingestellt und sich auf die Schulfremdenprüfung selbstständig vorbereitet. Und eben dann so ihr Abitur gemacht. Und diese Gruppe, also solche Gruppen bestehen Jahr für Jahr weiter. Und ich habe schon Absolventen in unserer Schule kennengelernt, die hat nach dieser Methode Abitur gemacht. Und die lernen natürlich sehr viel mehr für ihr Leben. Also da muss man dann nicht ein Einser-Abitur machen, aber die lernen dann eben, wie das Leben tatsächlich funktioniert. Und das haben jetzt auch schon einige Studenten aufgegriffen, die es leid sind, dieses verschulte Studium, Bachelorstudium zu machen. Die wollen ihre Studieninhalte selbst organisieren und haben sich so ein bisschen nach dieser Methodus-Methode orientiert und wollen in diese Richtung ihr Studium in Zukunft gestalten. Also es geht in Richtung Selbstbestimmung. Und das ist eigentlich Demokratie. Wir wollen selbstbestimmt sein und nicht uns vorschreiben lassen, wie unser Leben zu gestalten ist.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal die anderen großen Themen ansprechen, wie zum Beispiel die Rechts- und Europapolitik. Ich weiß jetzt nicht, würdest du jetzt deine Meinung als Markus Benz äußern? Oder möchtest du, ist das dann auch gleichzeitig die offizielle Einstellung der Partei?
Also was gerade die Europapolitik und die Demokratieentwicklung angeht, Das ist eigentlich jetzt auch schon Konsens in der Partei. Wir haben ja in diesem Jahr die Charta für ein Europa der Regionen verabschiedet. Und darin ist ja aufgeführt, wie wir uns das demokratische System vorstellen, dass eben Demokratie hauptsächlich von unten, also in direkter Form und von der Basis her bewerkstelligt wird und da auch am besten funktioniert. Dass eben die auf kommunaler Ebene die Menschen selbstbestimmt erstmal ihr Leben in die Hand nehmen, auch wirtschaftlich und für die höheren Ebenen eben ihre Vertreter wählen. Im Idealfall eine Frau und ein Mann, die ja bekanntlichermaßen etwas unterschiedlich ticken. Und da ist es immer ganz gut, sowohl die weibliche Perspektive als auch die männliche Perspektive reinzubekommen. Wir hatten sogar auch schon mal bei uns in der Partei so Experimente gemacht, dass wir zur gleichen Frage die Frauen und die Männer getrennt erstmal beraten ließen und die Ergebnisse dann wieder zusammengeführt wurden im Plenum. Und das war sehr interessant, welche unterschiedlichen Herangehensweisen Frauen und Männer haben und wie sie aber trotzdem am Ende zum gemeinsamen Ergebnis kommen. Also ich finde das hochspannend, solche Dinge auszuprobieren. Es ist kein Muss, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Lösungsfindung.
Ja, ein weiteres Thema hatten wir auch schon im letzten Interview, ist eben die Finanzpolitik oder die Finanzordnung. Vielleicht kannst du da auch mal ein paar grundlegende Sachen sagen. Also
ja gut, wir haben ja die sogenannte Euro-Krise, die nach meiner Auffassung keine Finanzkrise ist, sondern eben Ausdruck dessen, wo wir bewusstseinsmäßig stehen als Kollektiv, als Nation, als Europäer oder auch global, weltweit. Das Finanzsystem ist eben, das muss man klar sagen, ein Herrschaftsinstrument, um die alte patriarchalischen Herrschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten und den Reichtum oder das Vermögen in bestimmte Bahnen zu lenken und von der Masse der Menschen fernzuhalten, um gewissen Eliten zu ermöglichen, hier lenkend einzugreifen. Das muss man einfach deutlich sehen. Und die Entwicklung mit dem Euro ist ja dahin gegangen, dass zunehmend Privatbanken unkontrolliert Geld schöpfen, aus dem Nichts quasi. Also wenn ich 1.000 Euro auf die Bank bringe, dann hat meine Bank die Möglichkeit, auf der Grundlage meiner physisch anwesenden 1.000 Euro mindestens, also ich keine Gewähr, dass das jetzt die richtige Zahl ist, aber mindestens das Neunfache an jemanden als Kredit zu vergeben. Das steht dann in den Büchern. Der schuldet uns jetzt 9.000 Euro plus noch Zinsen. Wo die herkommen sollen, das bleibt irgendwo im Verborgenen. Das muss ja auch erstmal geschöpft werden als Geld, aber jedenfalls auf Grundlage meiner 1.000 Euro gibt es plötzlich 9.000 Euro.
Ja, und vor allen Dingen den Gewinn dadurch und die Macht und den Einfluss, das haben die privaten Banken. Ne? Also
eben. Und deswegen sind unsere Regierungen dann auch noch verschuldet,
ja.
Obwohl der Souverän eigentlich die Autorität hat, selbst Geld zu schöpfen und die Geldmenge zu begrenzen, wie unsere Bundesbank das ehedem auch getan hat und daraus dann die D-Mark damals zur stabilsten Währung der Welt gemacht hat. Das ist jetzt vorbei durch den Euro. Ursprünglich war zwar intendiert, der Europäischen Zentralbank die gleichen Rechte bzw. die gleichen Möglichkeiten zu geben wie der Deutschen Bundesbank, aber das ist inzwischen schon längst wieder aufgeweicht. Die EZB, die haben ja auch schon angekündigt, dass sie notfalls die Gelddruckpresse anwerfen und dann führt das zu Inflation. Und das kann ich sogar als Laie sagen, Inflation ist nichts anderes als eine kalte Enteignung der Menschen. Und das sind natürlich bedenkliche Entwicklungen, die müssen ins Bewusstsein drängen, aber die Menschen versuchen das immer noch zu verdrängen.
Ja, also das weiß ja kaum einer oder nur eine Minderheit ist sich darüber bewusst, dass erstens, dass die privaten Banken, die Geschäftsbanken Geld schöpfen können, das heißt aus dem Nichts Geld entstehen lassen können. Mhm. Nur zu einem geringen Prozentsatz muss das abgesichert sein. Also wie du eben sagst, die können aus 1000 Euro praktisch auf können sie benutzen, um 9000 Euro zu schaffen und zu verleihen. Also die Leute meinen immer, wenn Geld verliehen wird, das ist Spargeld, was jemand anders eingezahlt ist. Das stimmt aber gar nicht.
Nee, stimmt.
Und die andere Sache ist, dass Girogeld, also alles Geld, was auf den Konten erscheint, gar kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Ne? Gesetzliches Zahlungsmittel sind nur Münzen und Bargeld. Dann ist den Menschen auch nicht bewusst, wenn sie Geld auf der Bank haben, auf ihrem Konto, dass ihnen das nicht mehr gehört. Also sie geben das Geld der Bank und bekommen dafür, haben dafür die Forderung, von der Bank wieder Geld zurückzubekommen. Aber im Grunde gehört ihnen das Geld nicht mehr. Sie haben zwar die Forderung, aber das Geld selber taucht in den Bilanzen der Bank auf. Als deren Vermögen. Das ist, als wenn man stellt sein Auto in ein Parkhaus und denkt, mein Auto steht im Parkhaus, aber das Auto, der Wert des Autos im Parkhaus erscheint in der Bilanz des Parkhauses. Also wenn das so passieren würde, würde sich jeder an den Kopf fassen. Ne? Aber in unserem Geldsystem ist es so. Ne?
Ja. Unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber es ist eben ein für die meisten Menschen ein Buch mit 7 Siegeln, da will ich mich selbst gar nicht ausnehmen. Es ist aber ein Feld, über das sich lohnt nachzudenken. Brauchen wir das? Wollen wir das? Wollen wir uns weiter daran beteiligen? Also in dem Moment, wo ich eben Euros ausgebe, stütze ich dieses System.
Und ja, aber man ist gezwungen.
Deshalb, ja gut, es gibt zumindest, um ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, gibt es ja auch schon Regionalwährungen. Also wir haben hier in Freiburg einen Freitaler, den kaufe ich natürlich mit Euros ein, habe aber jedes Mal, wenn ich mir Freitaler hole, die Option, ein Projekt zu unterstützen. Also ich kann sagen, ich möchte, dass dies oder jenes Projekt unterstützt wird, weil es als fließendes Geld angelegt ist. Also der Freitaler verliert mit der Zeit an Wert. Das heißt, der Umlauf soll möglichst schnell stattfinden, dass man das nicht behält. Also ein Geldsystem, wo Horten eher zu Verlust führt, also Negativzins sozusagen. Und das schafft ein Stück weit Bewusstsein, ist aber natürlich immer noch an den Euro gekoppelt. Und ich fände gut, wenn wir viele solche Zahlungssysteme einführen würden, die aber unter demokratischer Kontrolle und Legitimation stehen. Das ist mit dem Euro leider aufgeweicht worden, dieses Prinzip. Früher war das, mit der D-Mark war das noch anders. Und ich denke, mit dem Euro sind wir ein Stück weit auch auf das amerikanische Federal Reserve System zugegangen. Viele Menschen wissen heute noch nicht, dass die Federal Reserve Bank, die Dollarnoten rausbringt, eine Privatbank ist. Das ist nicht dem amerikanischen Staat untergeordnet, sondern das ist eine Privatbank, die von großen Bankern seit 1913 geführt wird, von Banker-Dynastien wie den Rothschilds und den Rockefellers und noch einigen anderen. JP Morgan ist auch noch so ein Name, der bekannt ist. Und diese Herrschaften, die haben enorm viel Macht. Und das sind eben die Strippenzieher im Hintergrund, die amerikanischen Präsidenten sagen, wo es lang geht, und auch einer deutschen Bundeskanzlerin sagen, wo es lang geht. Und das muss man einfach mal sich vor Augen halten. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine Tatsache. inzwischen muss man das einfach ganz klar sehen. Es hat unseren Reichsaußenminister Walter Rathenau 1922 das Leben gekostet, diese Aussage zu treffen, dass das so ist.
Ich habe auch gehört, dass viele Menschen waren halt von Obama sehr begeistert. Ich habe das selber erlebt. Auf mich ist die Begeisterung nicht übergesprungen, aber ich habe es in meiner Umwelt erlebt, in meinem Freundeskreis. Und jetzt ist bekannt, dass noch nie in der amerikanischen Regierung so viel Bankenleute sind, so viel Finanzexperten aus dem Bankensektor als Berater und Fachleute wie noch nie in Amerika. Ne? Also ja, man kann die Person Obama sehen, wie man möchte, aber er ist total im System, ne? Und systemkonform.
Ja, also ich kann verstehen, dass die Menschen große Hoffnungen mit seiner Wahl verbunden haben, aber man muss einfach klar sehen, dass ein amerikanischer Präsident in ganz viele sogenannte Sachzwänge eingebunden ist und der angeblich mächtigste Mann der Welt hat überhaupt nicht die Macht, so zu tun, wie er das für richtig hält. Der damalige Präsident 1913, Woodrow Wilson, hat gesagt, dass er diesen Federal Reserve Act unterschrieben hat, war der größte Fehler seines Lebens. Und seitdem ist es rechtlich sozusagen zementiert, dass bestimmte Kreise in Amerika die Regierung lenken, nämlich die Kreise, die eben die Dollarnoten herausbringen, die Macht über das Geld haben. Und hat Obama auch keine Chance. Ich finde allerdings, er hätte zumindest schon die Chance gehabt, ein bisschen positiveres Bild nach außen abzugeben. Also ich habe mit großem Interesse damals verfolgt, diesen Hype, der um seine Wahl gemacht wurde, der erste farbige Präsident der USA. Aber inzwischen muss ich sagen, er hat den Friedensnobelpreis viel zu schnell bekommen. Und ich finde es nicht angemessen, dass ein Mensch wie Obama den Friedensnobelpreis trägt, weil wer Todesschwadronen losschickt, um andere Menschen zu ermorden, der kann nicht den Friedensnobelpreis bekommen. Also Mord ist Mord, egal ob im Regierungsauftrag oder im Interesse des größeren Ganzen. Ja, leider ist das so. Und jetzt auch sein Bemühen, sein Volk davon zu überzeugen, dass eine kriegerische Attacke gegen Syrien gefahren wird, widerspricht eigentlich einem Träger des Friedensnobelpreises. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, das nächste größere Thema wäre Wirtschafts- und Steuerpolitik, wo es natürlich auch um Wachstum geht.
Ja, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Das ist das Prinzip unseres Wirtschaftssystems. Wachstum, Wachstum über alles. Das ist das Allheilmittel. Wir müssen nur für Wachstum sorgen und dann geht es uns allen gut. Das ist eine Illusion, zu glauben, dass Wachstum alles heilen kann. Wir können auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen nicht unbegrenzt wachsen. Was noch wachsen kann, das ist die Qualität, unsere Lebensqualität. Aber quantitativ haben wir schon längst den Zenit überschritten. Wenn jeder Chinese so wie jeder Deutsche Auto fahren würde, dann könnten wir alle noch einmal den Zündschlüssel umdrehen und dann wäre Schluss. Dann wären nämlich die fossilen Brennstoffe, Benzin, Erdöl, wäre alles verbraucht. Das kann so nicht weitergehen. Das ist für vielen vollkommen klar, Stichwort Peak Oil und so weiter. Tatsache ist aber auch, dass wir unsere Umwelt massivst schädigen mit unserem Verhalten und unserem Ressourcenverbrauch. Und dem Einhalt zu gebieten, ist ist fast menschenunmöglich, weil keiner will auf seinen Lebensstandard verzichten, also materiell auf seinen Lebensstandard verzichten. Und die Menschen sind so, so sehr eingebunden in den Run auf die materiellen Güter, möglichst viel davon abzubekommen und eben auch in Konkurrenz zu anderen Menschen zu stehen. Und das verursacht Stress und das verursacht Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, was man alles tun könnte. Mir fällt immer wieder nur der praktische Ansatz des bedingungslosen Grundeinkommens ein, das einen Entschleunigungsprozess in Gang setzen könnte, den Menschen ermöglichen könnte, darüber nachzudenken, wo stehe ich, was ist mein Teil, den ich zu diesem Ganzen beitragen kann, was mir auch Freude machen würde, was mich mit Stolz erfüllen würde, was ich tun könnte, um die Anerkennung der anderen auch zu bekommen. Das ist viel, viel wichtiger, als irgendwelche materiellen Güter anzuhäufen.
Ja, es wird die Menschen befreien, einfach zu schauen, wo zieht sie wirklich hin, was ist wirklich ihr Anliegen, was möchten genau, sie geben. Ja. Sie werden frei von den materiellen Sorgen und es hätte wahrscheinlich viele Effekte. Ne? Die Leute, die Arbeit anbieten, also die für ihre Unternehmungen Menschen brauchen, die mitmachen, die müssten das eben menschlich gestalten oder eben schön und positiv gestalten, die Arbeitsplätze, die Arbeitszeiten, genau, ja, um diese Menschen anzuziehen, mitzumachen. Und es müssten sinnvolle Projekte sein, weil die Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, zu arbeiten.
Eben, also der sogenannte Arbeitsmarkt würde sich ja radikal verändern. Das heißt, es gab ja diese berühmten Umfragen, was würden Sie tun, wenn für Ihr Einkommen schon gesorgt wäre, also dass das Grundlegende eben schon finanziert ist, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Da haben 80% der Leute gesagt, ich würde trotzdem weiterarbeiten. Vielleicht etwas reduziert in der Stundenzahl, aber ich würde auf jeden Fall weiter meine Tätigkeit nachgehen. Es würde mir ja langweilig werden. Und umgekehrt wurden die Leute ja auch gefragt, was glaubst du, würden die anderen tun, wenn sie ein Grundeinkommen hätten? Und da haben auch wiederum 80% gesagt, ja, die würden sich auf die faule Haut legen. Also von sich selbst hat man immer eine sehr viel positivere Meinung als von den anderen. Und das ist eigentlich symptomatisch. Ja. Also wenn wir langsam mal in das Vertrauen kommen, dass jeder Mensch seinen Teil dazu beitragen möchte, dass jeder Mensch die Anerkennung möchte für das, was er zu leisten imstande ist, dann hätten wir eine andere Gesellschaft, ganz klar. Und es muss ja auch nicht immer jeder jetzt nach Selbstverwirklichung streben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, gut, ich möchte eine Weltreise machen. Ich möchte jetzt eine Zeit lang arbeiten und möglichst viel Geld verdienen dabei. Und bei einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre es ja so, dass die beliebten Arbeiten, wo ganz viele Menschen nachfragen, ich möchte gerne diese Arbeit machen, die dann auch bereit sind, diese Arbeit für weniger Geld zu machen, als sie vielleicht bis heute bezahlt wird. Also die beliebtesten Arbeiten würden nach Marktgesetzen entsprechend niedrig bezahlt, weil die Leute einfach bereit sind, ich möchte diese Arbeit machen. Um diese Arbeit willen, nicht um des Geldes willen, und dann bin ich auch bereit, die für weniger Geld zu machen, also dazu zum Grundeinkommen zu verdienen, wohingegen die Drecksarbeiten, den Schmutz, den Müll anderer wegzuräumen, natürlich nicht so beliebt sind und entsprechend bezahlt sein müssen, damit sich Menschen finden, die dann sagen, okay, ich möchte jetzt eine Weltreise machen. Ich gehe jetzt ein Jahr als Müllwerker oder sonst jemand, mache diesen Job, verdiene mir mein Geld und dann mache ich meine Weltreise. Und solche Menschen wird es auch immer geben, die dann lieber mal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang den Dreck anderer wegputzen und dafür dann sich was Besonderes, was Außergewöhnliches leisten. Also ich denke, das wird sich wunderbar einpendeln und da könnte man dann die Marktgesetze auch agieren lassen, das würde sich selbst regulieren.
das hört sich viel gerechter an, als wie es jetzt ist.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen werden die Menschen zufriedener mit dem, was sie tun.
Ja, es hört sich auch nach sehr viel Lebensqualität an.
Mhm. Also man muss sich einfach mal ein bisschen in der Tiefe vorstellen. Also ich denke, die Veränderungskraft kommt ja aus der Vorstellungskraft, die wir entwickeln. Wie könnten wir uns ein anderes Leben vorstellen? Und wenn ich natürlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, wie komme ich an genügend Geld, damit ich den Folgetag einigermaßen überlebe, da können solche Vorstellungen gar nicht erst reifen. Und manchmal habe ich das Gefühl, was heißt manchmal, ich habe es eigentlich immer dieses Gefühl, dass in unserem System die Menschen bewusst in diesem Trott gehalten werden, um ihnen schon gar nicht die Möglichkeit zu geben, über was anderes nachzudenken, weil sie würden dann irgendwann anfangen, Forderungen zu stellen. Und das wäre für gewisse Kreise sehr unangenehm, diese Forderungen zu hören, und weil das dann mit einer eigenen Lebensveränderung einherginge. Und ja, das Problem ist, dass die Menschheit immer wieder der verführerischsten Illusion unterliegt, sage ich mal, die es überhaupt gibt, nämlich der Illusion der Überlegenheit. Dass ich etwas Besseres bin als du. Oder wir sind alle anders, wir sind Gott sei Dank alle anders. Wir sind nicht gleich, aber wir sind gleich viel wert. Und das muss einfach mal ins Bewusstsein dringen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und wir sehen das ja auch an berühmten behinderten Menschen, die ganz weit gekommen sind. Also für mich ist ein Paradebeispiel der Stephen Hawking. Dieser Mensch, der da in seinem Rollstuhl sitzt, nach außen aussieht wie ein Häuflein Elend, ist einer der größten Physiker der Menschheit, also der lebenden Physiker. Finde ich bemerkenswert, und eben sich da vor Augen zu halten, dass so ein Mensch genauso viel wert ist wie der kraftstrotzende Supersportler oder sonst jemand, dass dieses Vorstellungsvermögen, das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, und dann sieht die Welt anders aus.
Wenn man eben spürt, dass wir im Grunde alle eins sind, dass es eigentlich die gleiche Energie ist, die in allen Menschen fließt, wenn ich dann im anderen mich selber sehen kann, dann stellt sich so ein Gefühl von Gleichheit automatisch ein. Ne?
Eben, ja.
Energiepolitik.
Tja.
Sagst du zu dem Stichpunkt?
Energiepolitik, also ich habe ja schon mal darauf angesprochen, der Kosmos ist voller Energie. Die sogenannte dunkle Materie. Materie ist ja auch eine Form von Energie. Und dass man in diese Richtung forscht, das hat Nikola Tesla vor 100 Jahren schon begonnen und hat auch wohl sehr, sehr wegweisende Erfindungen gemacht. Eine Erfindung benutzen wir tagtäglich, nämlich den Wechselstrom. Und diese Energiequelle anzuzapfen, finde ich das Erstrebenswerteste für die Menschheit, weil dann sind alle unsere Energieprobleme gelöst, wenn wir diese unerschöpfliche Energiequelle anzapfen können. Und da sind mutige Menschen auch schon vorangegangen und haben entsprechende Prototypen entwickelt und entsprechende Grundlagenforschung betrieben. Nur ist es eben so, wenn die Menschen ihre Energie frei und kostenlos beziehen können, dann müssten sämtliche Energiekonzerne könnten einen Laden zumachen. Ne? Also dann kann man Energie nicht mehr verkaufen, sondern man kann dann nur noch Geräte verkaufen, die ihre Energieversorgung sozusagen eingebaut haben. Und dann bräuchten wir auch keine Stromnetze mehr, keine Überlandleitungen, wie das jetzt im Zuge der Energiewende immer wieder diskutiert wird. Wir haben Offshore-Windparks, die nicht angeschlossen sind. Das heißt, da sind erstmal Millionen nicht in den Sand, sondern ins Meer, in den Meeressand gesetzt worden. Und Das müsste alles nicht sein. Ne? Nicht sein. Also die Energiequelle Raumenergie oder wie es in der Wissenschaftssprache heißt, elektromagnetische Nullpunktswellen im Quantenvakuum. Das ist so die Bezeichnung, wie ich von einem Physiker gelernt habe. Diese Energiequelle ist unerschöpflich und die ist dann verfügbar, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Also insofern sind Solar- und Windenergie Brückentechnologien, bis wir diese Technologie zur Reife entwickelt haben. Und nach Aussagen eines Forschers, der da schon lange dran ist, mit dem entsprechenden Forschungsbudget wäre das in 5 Jahren machbar, die entsprechenden Prototypen zu entwickeln und dann in Serie zu gehen und die Welt damit auszustatten. Vor allen Dingen auch Entwicklungsländer. Das würde den Entwicklungsländern einen Wohlstandsschub bescheren, ganz klar.
Aber es wird von den meisten Wissenschaftlern nicht anerkannt und als und runtergemacht und es wird nicht gefördert.
Jetzt müssen wir uns über die Wissenschaftsszene unterhalten. Ich meine, in Zeiten, wo man sich Gutachten kaufen kann und die Wissenschaften ja auch wiederum von Budgets abhängig sind, die sie bekommen, die können ja nicht gegen ihre Geldgeber agieren und selbst wenn das opportun wäre vom Thema, vom Inhalt her, können die nicht gegen ihre Geldgeber vorgehen. Ne? Das ist genauso wie früher in den feudalen Zeiten, haben ja auch die Herrscher die Künstler und Wissenschaftler finanziert und da musste eben das rauskommen, was gewünscht war. Ne? Siehe Galileo Galilei etc. Ne? Das ist heute nicht anders. Das ist nur, aber im Prinzip ist es nichts anderes als zu feudalen Zeiten, dass Wissenschaftler einfach nicht unabhängig forschen können, auch wenn es in unserem Grundgesetz drin steht, dass die Wissenschaft frei und unabhängig zu erfolgen hat. Deswegen habe ich auch in unser Wahlprogramm reingeschrieben, dass Forschungsgelder, also öffentliche Forschungsgelder eigentlich nur in Dinge, in Verfahren und Forschungen reinfließen dürfen, die wirklich dem Gemeinwohl dienen, die einen gesellschaftlichen Nutzen generieren und nicht wegen wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Also dieses Kriterium, das kann man dann der Industrie überlassen, solche Forschungen in Auftrag zu geben. Aber öffentliche, staatliche Forschungsvorhaben sollten vor allen Dingen Projekte finanzieren, die dem Gemeinwohl dienen und einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Egal wie das wirtschaftlich verwertet ist.
Ja, die weiteren Themen im Wahlprogramm, wo wir ja jetzt drüber sprechen, die sind also dann Umweltpolitik, Landwirtschaft und Tiefenökologie. Da würde mich auch interessieren, was Tiefenökologie, was damit gemeint ist.
Ja, Tiefenökologie geht jetzt über den Begriff der Ökologie hinaus, wie wir die Natur erhalten. Es geht ja auch um den Menschen in seiner ökologischen Einbindung, dass wir eine natürliche Entwicklung, da spielt dann auch wieder das Wort Permakultur mit eine Rolle, das ja auch nicht nur auf den landwirtschaftlichen Bereich zu begrenzen ist, dass wir einfach, da kommt Bildungspolitik, alles Mögliche mit rein. Das ist ja ein Komplex, das Leben ist ein komplexes Gebilde mit ganz vielen Facetten und Aspekten. Was die Ökologie angeht, klar müssen wir unsere Natur erhalten, anstatt sie weiter auszubeuten und das Artensterben und Klimaveränderungen, die ja nicht unbedingt nur vom Menschen gemacht sind, sondern wir sind ja in große Zyklen eingebunden als Menschheit auf unserem Planeten, in unserem Sonnensystem. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass unser Sonnensystem ja in dieser Galaxie Milchstraße nur eines von 200 Milliarden ist. das ist eine unvorstellbare Zahl und dass wir eben in diese Zyklen auch mit eingebunden sind, dass wir mit unserem Sonnensystem innerhalb der Galaxie bestimmte Zyklen durchlaufen. Das kommt erst so langsam ins Bewusstsein, Stichwort auch die Maya, die wussten das vor 1000 Jahren schon, das Volk der Maya, das mittelamerikanische Indianervolk, die hatten enormes astronomisches Wissen. Ja, und unsere Galaxie, das wissen wir von den Astrophysikern, die interagieren ja wieder mit anderen Galaxien, bilden Sternenhaufen, Galaxienhaufen und es ist eine fast nicht vorstellbare Dimension, in die wir eingebunden sind. Und ich denke, wir sind eben auch vor allen Dingen geistige Wesen. Das drückt ja auch unser Namenszusatz spirituell aus. Ich denke, alles, was sich im Physischen manifestiert, ist ursprünglich ein Gedanke, eine Idee, Information, die sich verdichtet zu Materie. Da sind auch durchaus auch schon einige Physiker an den Punkt gekommen. Es ist also nicht nur irgendeine Glaubensgeschichte, sondern das ist durchaus rational begründbar, dass es so stattfindet. Und wenn wir diesen Aspekt betrachten, was ja auch eine spirituelle Erkenntnis ist, wir sind die Schöpfer unserer Realität. Das heißt, wir bringen Dinge in physische Existenz, die erstmal nur als Gedanke existieren. Ist ja auch leicht nachvollziehbar. Der Menschheitstraum vom Fliegen, Icarus und Daedalus waren die Ersten und heute ist es für jeder Mensch kann in die Luft gehen, kann fliegen. Ne? Wir hören gerade einen vorbeifliegen hier. Dass es heute so eine Selbstverständlichkeit war, bis vor 100 Jahren, aber vor 200 Jahren noch eine Utopie. Die Brüder Montgolfier sind dann erstmals mit einem Ballon vom Erdboden abgehoben, haben die Schwerkraft auf diese Art überwunden. Aber ohne diese Pioniere, diese tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, würde es das alles heute nicht geben. Also die Menschen, die daran geglaubt haben, dass es möglich ist, haben daran geforscht, haben darüber gesprochen, haben Pläne entworfen und haben irgendwann Prototypen oder Kisten gebaut, mit denen das möglich sein sollte und das immer mehr verfeinert. Und heute ist das Flugzeug gehört zu unserer Alltag, zu unserem Alltag. Ne?
Das ist ja auch so, dass gerade große Erfindungen oft zur gleichen Zeit unabhängig von verschiedenen Menschen gemacht worden sind oder kurz hintereinander oder so. Das zeigt einfach, das war einfach dran für die Menschheit und wer es dann gerade aufschnappt, durch den äußert es sich dann. Ne?
Es zeigt aber dann auch wieder diese Verbundenheit,
ja, natürlich,
die der Rupert Sheldrake als die morphogenetischen Felder bezeichnet und die ja durch verschiedene Phänomene auch erfahrbar sind. Wie jetzt der Hund, der spürt, wann sein Herrchen losgeht. Da gibt es in so einem Film so eine schöne Szene, wo parallel gefilmt wird. Der Hund, der zu Hause sitzt, auf sein Herrchen wartet und sein Herrchen, das gerade von einem Treffen aufsteht und sich anschickt, nach Hause zu gehen. In dem Moment steht der Hund zu Hause schon auf und geht schwanzwedelnd an die Tür, weil er spürt, jetzt kommt Herrchen bald nach Hause. Ne? Und, oder das Phänomen, dass wir an einen Menschen denken und 2 Minuten später läutet das Telefon und genau dieser Mensch ist am Telefon. Das sind so Phänomene, die jeder wohl schon bei sich beobachten konnte und die einfach zeigen, da ist eine Verbindung da. Also ich habe das auch schon ganz bewusst mit verschiedenen Menschen ausprobiert, indem ich wirklich intensiv an diesen Menschen gedacht habe, Mensch, den muss ich jetzt mal anrufen. Und siehe da, 2 Minuten später kam der Anruf von ihm dann. Ich war noch gar nicht so weit, das zu tätigen, aber die Verbindung ist da und das Signal wird gesendet. Und ich denke, dass wir da noch ganz andere Möglichkeiten als Menschen haben, dass wir unser Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft haben an Wahrnehmungsfähigkeit Das kann ich aufgrund eigener Erfahrung sagen.
Ja, mir fällt dazu ein, es gibt so Experimente auf Südseeinseln, dass Affen wurde was beigebracht. Sie mussten in einem bestimmten Labyrinth Futter finden, eine Banane finden, und die konnten das dann. Und dann wurde auf einer anderen Südseeinsel in der Nähe, wurde das Experiment auch mit Affen gemacht, und die haben das Futter dann auf Anhieb gefunden. Die haben das praktisch, die mussten das nicht mehr lernen. Die haben das aufgeschnappt irgendwie. Also
intuitiv,
so was die anderen gelernt hatten, konnten die auch, obwohl sie nicht vorher damit in Berührung waren.
Das ist der 100. Affeneffekt. Ne?
Ja.
Also wenn das eine bestimmte Anzahl der Spezies mal erfahren hat, dann springt das sozusagen von heute auf morgen auf die gesamte Spezies über. Ne?
Mhm.
Das eben mit diesen Erfindungen, die gleichzeitig an verschiedenen Punkten der Welt getätigt wurden, da gibt es ja mehrere Beispiele dafür, nicht nur eines. Ja. Das ist ein ganz starker Anhaltspunkt, aber viele Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, sind da noch sehr, sehr vorsichtig, weil sie das gleich so in diese Richtung glauben und in der Richtung Glauben sehen, und wir sind halt sehr, sehr wissenschaftsorientiert in unserer heutigen Zeit, wobei man ganz klar auch sehen muss, auch die Wissenschaftler haben ihre Prämissen, und ohne diese Prämissen ist das Ganze auch nicht mehr wissenschaftlich fundiert nachzuweisen, was viele so gerne als wissenschaftlichen Nachweis bezeichnen. Also es ist immer Glaube dabei, und wenn es nur der Glaube an ein bestimmtes Welt- und Menschenbild ist und eben an diese Grundlagen, diese Prämissen, die immer mit eine Rolle spielen. Das ist, ich finde manchmal tut ein bisschen Demut gut, sich einzugestehen, was wie dieser Spruch von der Shakespeare zugeschrieben wird: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Und diesen Mut auch zur Lücke, dass wir nicht alles wissen können, dass es aber Phänomene gibt, die schlicht da sind, die wir anerkennen müssen, dass sie da sind. Und ein bisschen Demut würde der Menschheit wohl gut tun, denke ich.
Ja, Demut und Dankbarkeit für das, was da ist. Ne?
Genau, ja. Also ich fände es gut, wenn wir überhaupt erstmal in Deutschland so weit kommen, etwas bewusster an die Dinge heranzugehen. Und Deutschland würde sehr gut anstehen, eine führende Rolle in der Veränderung zu spielen. Also gerade mit unserem geschichtlichen Hintergrund, gerade jetzt auch mit der Syrien-Krise. Deutschland hat gerade in der arabischen Welt noch sehr hohes Ansehen. Deutschland ist der westliche Staat, der die besten Beziehungen zu Iran unterhält. Und diese Beziehungen, die sollten wir nutzen, um auf diplomatischen Wege wirklich massiv Einfluss zu nehmen auf das Weltgeschehen, was da im Moment außenpolitisch läuft. Gerade auch die Amerikaner dazu zu drängen, die UNO nicht außen vor zu lassen. Das finde ich ganz wichtig. Weil die Amerikaner haben sich bisher immer so verhalten, dass sie die UNO ja als notwendiges Übel oder sowas angesehen haben, aber nicht richtig ernst genommen haben und nicht ihre Funktion bestärkt haben. Im Gegenteil. Das finde ich sehr schade. Aber ja, ich denke, die Entwicklung, so wie sie im Moment stattfindet, wird uns an den Punkt heranführen, die entscheidenden Weichenstellungen vorzunehmen. Wir werden nicht darum herumkommen. Ich denke, wir sind heute an einem Punkt angelangt, wo jeder einzelne Mensch für sich die Entscheidung treffen muss: Wie will ich, dass auf diesem Planeten das Leben weitergeht? Oder will ich überhaupt, dass Leben auf diesem Planeten weitergeht? An dem Punkt stehen wir heute, meines Erachtens.
Gut, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, oder?
Ja, wir sollten alle das Glück suchen. Ja? Also es gibt ja ein Land, wo das Bruttoglücksprodukt in die Verfassung aufgenommen wurde. Das haben auch ein paar Studenten hier in Deutschland schon ein Ministerium für Glück installiert, jedenfalls im Internet. Ich finde, so sehr viele darüber lächeln, ich finde das eine erstrebenswerte Sache, dass wir wirklich schauen, wie können wir die Menschen glücklich machen. Und da geht es nicht so um die materiellen Dinge und da geht es nicht um Geld, sondern wenn wir den Fokus auf das Glück der Menschen, auf diese Lebensqualität richten, dann können wir eine Gesellschaft schaffen, die in die Zukunft blicken kann und ja, die sich auch freuen kann über die Zukunft und vor allen Dingen mit ruhigem Gewissen ihren Kindern und Enkeln gegenüber treten kann.
Welches Land ist das, wo das in, ist das Bhutan oder? Das
ist Bhutan, glaube ich, ja. Aha. Das ist im Himalaya, ja. Das ist, ja, finde ich fantastisch, ja. Mhm. Da können wir uns ein Beispiel dran nehmen, aber da ist ja eben auch eine buddhistische Tradition, nehme ich an, und ja, die sind schon klüger als wir.
In der Beziehung, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, Markus, vielen Dank.
Gerne.
Danke.
Ich danke dir.